Inforadio, das Forum mit Harald Asel.
Nach Corona wird die Welt eine andere sein, haben wir vor 2 Jahren gesagt und wussten noch gar nicht, was noch alles in dieser Welt anders sein wird. Damals, als Mitte März der erste große Lockdown begann. Dass die Welt eine andere ist, galt und gilt sicherlich für Kulturakteure, für Kulturinstitutionen, vielleicht auch für Kulturstrukturen. Und die Ungewissheit vor dem kommenden Herbst trübt jetzt gerade wieder die Freude, dass demnächst Einschränkungen weiter wegfallen. An diesem Wochenende etwa erleben wir die Wiedereröffnung der Clubs. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio. Meine Gäste sind Katrin Budde, SPD-Bundestagsabgeordnete, Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien. Ulrich Kuhn, Intendant des Deutschen Theaters. Er war von 2017 bis 2020 auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Lina Grause ist eine der Sprecherinnen der Allianz der Freien Künste. Zugleich vertritt sie das FREO, Freie Ensembles und Orchester in Deutschland. Und Olaf Zimmermann ist bei uns Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Als wir diese Runde verabredeten, war der nächste Epochenbruch noch nicht absehbar, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Kultur ist nicht nur etwas für Schönwetterperioden und wir haben auch gemerkt, kulturell geprägte Narrative können selber toxisch sein. Deshalb wollen wir zu Beginn auch darüber sprechen. Wie ist das? Von Corona war die Kulturwelt kalt erwischt worden. Trifft das jetzt wieder zu, Ulrich Kuhn?
Wahrscheinlich nicht ganz so kalt, aber nicht nur, wenn man so grundsätzlicher Optimist ist wie ich, sondern auch andere dachten ja doch, das macht er nicht. Und insofern hat es uns schon schockartig überrascht. Man muss dazu sagen, dass das ja auch eine Lebenserfahrung ist, die man immer wieder macht, dass man sich Dinge theoretisch vorstellt. Und wenn sie dann eintreten, ist man in einer Weise erschrocken und irritiert und erschüttert, weil die Fantasie vorher nicht ausgereicht hat, sich das praktisch so richtig physisch vor Augen zu führen. Insofern war es ein brutaler Schock. Und für unser Theater, wir haben ja viele Verbindungen. Wir haben dann dieses Programm Radar Ost, Verbindung nach Belarus. Wir hätten eigentlich, wie soll man sagen, tiefer drin sein müssen, weil wir in der Solidarität mit Künstlern in Belarus seit einiger Zeit uns sehr engagieren, weil wir viele Kontakte haben nach Russland, weil wir Kirill Serebrennikov, der ja auch ein Putin, ja, sagen wir, Geschlagener ist, für ihn gekämpft haben, weil wir auch mit der Ukraine künstlerische Kontakte haben. Ja, aber trotzdem, es war ein Schock, aber wir haben darauf reagiert.
Das kann man ja unter anderem auch auf der Seite des Deutschen Theaters sehen. Möglicherweise erwarten wir vielleicht sogar von Kulturschaffenden, von Menschen, die sich intensiv mit Kultur beschäftigen, dass sie eher wahrnehmen, welche Verwerfungen es gibt.
Also ich glaube schon, dass wir uns schon geirrt haben. Also ich habe mich wenigstens geirrt. Also ich bin ja sozialisiert in der Friedensbewegung, war Kriegsdienstverweigerer, habe viele Jahre meines Lebens also auch eben gerade dieser Frage auch besonders gewidmet, wie wir Frieden in der Welt halten können, und habe dann meinen Kindern immer erzählt, so ein bisschen so wie ein Opa so dann den Jungen erzählt, da früher gab es diese großen Konflikte und glücklicherweise haben wir uns weiterentwickelt und glücklicherweise ist diese Frage zum Beispiel, dass es zu einem Weltkrieg kommen könnte, das ist ganz weit weggerutscht, weil wir viel enger verbandelt sind, wir haben starke Wirtschaftsbeziehungen, wir haben ganz starke Kulturbeziehungen. In so einer Gemengelage kann man sich das doch gar nicht mehr vorstellen. Und da haben wir uns ganz offensichtlich geirrt, oder ich habe mich geirrt, weil offensichtlich müssen wir uns das vorstellen. Und deswegen sind wir ja im Moment auch in Deutschland im freien Fall. Wir haben letztendlich in der Politik unsere Frage, wie wir zum Beispiel mit Rüstungsexporten umgehen, haben wir um 180 Grad gedreht innerhalb von wenigen Stunden, wenn man so will, weil wir diesen Realitätsschock in irgendeiner Form verarbeiten müssen. Und das gilt für den Kulturbereich doch auch. Also ich glaube nicht, dass jemand im Kulturbereich ernsthaft noch vor 2 Wochen geglaubt haben, dass wir heute hier stehen würden, wo wir jetzt im Moment stehen. Aber der Kulturbereich, davon bin ich fest überzeugt, hat jetzt aber auch eine ganz, ganz große Verantwortung, nämlich dafür zu sorgen, dass nicht die letzten Gesprächsfäden abreißen, die wir noch auch mit Russland haben. Also wir müssen letztendlich, so schwer das auch im Moment ist und so ja auch vielleicht, manchmal ist es auch eine Zumutung, aber wir müssen trotzdem diese Gesprächsfäden intakt halten, weil wie sollen wir denn in der Welt zusammenleben, wenn wir noch nicht mal mehr die kleinste Möglichkeit der Kommunikation haben?
Katrin Budde, wie kann man denn diese Gesprächsfäden noch aufrechterhalten?
Also zunächst muss ich mal sagen, ich bin da auch einer völliger Fehleinschätzung aufgesessen. Also ich kann das auch nicht anders. Im Grunde ist Matthias Platzek derjenige, der mir da aus der Seele gesprochen hat. Ich habe auch immer versucht, wie er über Austausch, Kinder, Jugendliche, Schulen, städtische Partnerschaften, habe ich immer versucht, als Ausschussvorsitzende, die nun aus Ostdeutschland kommt, auch nochmal einen anderen Bezug hat dazu, die Brücken der Kultur aufrechtzuerhalten. Wir sind auch ganz bewusst als Ausschuss nach St. Petersburg gefahren, haben Erinnerungskultur dort gemacht. Ich habe mich auch mit dem Sonderbeauftragten von Putin für auswärtige Kulturpolitik getroffen und gesagt, wir versuchen trotzdem, die kulturellen Brücken auch zu halten, obwohl man natürlich auch bei den Reisen vor Ort gemerkt hat, wie eingeschränkt Kunst und Kultur frei ist und auch Journalismus, muss man sagen, frei war, auch 2019 schon. Was, glaube ich, gut ist, dass Politik auch reagiert hat, auch Claudia Roth sehr schnell reagiert hat und gesagt hat, wir geben hier KünstlerInnen aus Russland, Weißrussland, aus der Ukraine Stimme. Wir sorgen dafür, dass sie sowohl hier nicht nur untergebracht werden, sondern auch arbeiten können und auch für ihr Land sprechen und reden können. Das gilt sowohl für die ukrainischen KünstlerInnen, aber eben auch gerade für die, die noch in Russland oder in Belarus sind oder auch von dort herkommen müssen, weil sie nicht mehr sicher sind. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist in der jetzigen Situation. Mhm. Wie die Brücken danach wieder aufgebaut werden können, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, wir müssen sie wieder aufbauen, weil dieser Satz, das ist Putins Krieg und nicht der Krieg des russischen Volkes, der ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich habe auch Bekannte in St. Petersburg und anderswo, mit denen ich auch kommuniziere. Das ist nicht der Krieg des russischen Volkes. Da sind auch viele, sehr viele, völlig sprachlos. Als wir 2019 in St. Petersburg waren und mit dem Menschenrechtsbeauftragten dort geredet haben, da haben meine Kolleginnen und Kollegen aus den Altbundesländern immer gesagt, na, der könnte das doch mal deutlicher sagen. Dann habe ich gesagt, der hat das doch aber ganz deutlich gesagt. Naja, nee, das muss man anders ausdrücken, was hier so an Verletzungen stattfindet. Dann sage ich, ihr versteht die Sprache nicht. Ich habe die verstanden. Ich bin in der DDR groß geworden. Ich habe gewusst, wie mutig der Mann war, was er dort gesagt hat. Und jetzt sind halt in Russland auch ganze Generationen groß geworden, die diese Differenzierung gar nicht mehr kennen.
Am Montag war hier das Studio für Neue Musik Moskau in Berlin und der Gründer und Leiter Wladimir Tarnopolsky hat eine sehr bewegende Rede gehalten und ein Satz darin ist mir wirklich ans Herz gegangen, nämlich wir wissen, Musik kann sehr wenig, aber wir haben ein wenig unser Programm umgestellt. Lena Krause, was können konkret Ensembles machen jetzt? Also außer die ukrainische Nationalhymne spielen und hoffen, dass in 2 Wochen die Menschen immer noch geschlossen aufstehen, was sie im Moment machen?
Ich habe keine Antwort auf diese Frage, muss ich sagen, weil die Situation ist in ihrer Komplexität und auch die Betroffenheit in ihrer Komplexität aktuell noch so schwierig zu entheddern, dass es unglaublich schwierig ist, jetzt eine Liste aufzuzählen im Endeffekt. Wir haben jetzt diese 5 Punkte und das machen wir und dann ist es gut. Was ich aber bemerke durch Anrufe von unseren Mitgliedern, durch Anrufe aus anderen Netzwerken, diese Frage stellen sich alle. Diese Frage, was können wir tun? Was können wir gerade im Musikbereich auch tun oder auch in einer freien Szene, in einer freien darstellenden Kunst etc. Und natürlich passiert gerade ganz viel und das finde ich extrem wichtig, auch wenn es manchen gibt, der das irgendwie so belächelnd abtut. Benefizkonzerte, Spendenkonzerte, Solidaritätsaktionen, die sehen auf den ersten Blick vielleicht aus nach, naja, was soll das denn jetzt schon den Menschen in der Ukraine bringen? Aber es bringt ganz viel, indem Geld gesammelt wird. Egal wie wenig es ist, Kleinvieh macht auch Mist, es kommt was zusammen. Man schafft Künstlerinnen und Künstlern dort eine Plattform. Und gerade jetzt programmieren oder denken viele darüber nach, eben welche ukrainischen und auch russischen Künstlerinnen und Künstler sie programmieren können, um eine Sichtbarkeit zu schaffen. Und da gibt es mittlerweile in kürzester Zeit auch, finde ich, die wirklich, wirklich gute Initiativen, sei es vom Fun-Magazin, die in einer Art Serviceleistung eine Art Playlist gemacht haben von Komponistinnen und Komponisten aus der Ukraine, die russischen KünstlerInnen auf ihrer Website eine Plattform geben, russischen KünstlerInnen, die sich eben gegen den Krieg positionieren, gegen die Invasion durch Putin. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir sozusagen bei uns die Plattform schaffen, um die Stimmen derjenigen Künstlerinnen und Künstler sozusagen sichtbar zu machen, die an anderen Stellen vielleicht eben jetzt nicht mehr so sichtbar sein können.
Wir haben, und ich würde da gerne anschließen, weil das finde ich ein richtiges Stichwort, wir haben unsere große Aktion vor dem Theater und im Theater unter das Stichwort verbunden bleiben gesetzt. Und ich glaube, gerade für die Künste ist eben nicht das Trennende zu beschreiben, sondern wie können die Künste, die sich in allen Ländern ja durch den Abstand zur Macht definieren und nicht durch ihre Nähe. Das heißt, wir sind natürlich mit den Künstlern oder sagen wir mal mit vielen oder den meisten Künstlerinnen und Künstlern auf der Welt verbunden durch unsere Skepsis gegenüber Macht. Das ist natürlich schwieriger in einem autoritären System, im diktatorischen System, das ist uns schon klar. Also wir können da ziemlich tiefenentspannt in unserer Demokratie uns ausruhen, aber wir wissen, wie schwierig das ist. Und jetzt dran zu arbeiten, wie man verbunden bleibt, wie man mit den Künstlerinnen, die auch hier in Berlin sind, wir haben dann es gibt zwei freie Theater, das Ogalala-Theater und das Dokumentartheater Berlin, die mit ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern schon zusammenarbeiten seit Jahren. Und das heißt, wir müssen uns auch untereinander vernetzen und dann denen eine Stimme geben, aber selber auch mit den künstlerischen Mitteln so versuchen, ich würde sagen, gegen den dystopischen Zustand, den haben wir ja im Moment und die Kunst darf der Dystopie ja nicht ausweichen, aber die Kunst hat gleichzeitig, und das haben Sie mit der Musik ganz gut angesprochen, sie hat gleichzeitig die Aufgabe, ich würde mal sagen, die Dystopie zu überwinden. Und das kann man nur, wenn man die Verbindungen sucht, hält und, ich fand das Stichwort auch richtig, auch nicht sich grundsätzlich von den Künstlern in Russland jetzt abzutrennen und zu sagen, ja, also jetzt wird hier so ein Schwarz-Weiß-Muster aufgebaut, weil das ist sehr komplex. Und in Russland, wir haben ich habe Kirill Serebrennikow erwähnt, aber auch Timofei Kuljabin aus Novosibirsk. Auch dort verharrt die Kunst, auch die Theaterkunst, in einem Abstand zur Macht. Natürlich auch mit all den Schwierigkeiten, die von hier aus sehr schwer zu beurteilen sind. Aber gerade deswegen ist es schwierig zu sagen, das ist ein staatstreuer Künstler oder Künstlerin und das ist ein Widerspruchsgeist. Also hier auch sich nicht auseinanderbringen zu lassen, sondern im Gespräch, aber auch in der Aktion zu bleiben. Bei uns inszenieren die ja. Und das ist ein langer, aber wie ich finde, sehr, sehr fruchtbarer Weg. Und gerade jetzt, wo die Brüche da sind, muss man auf diesem Weg beharren.
Ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, dass wir diese Kontakte nicht abreißen lassen. Und deswegen müssen wir uns im Moment auch ein bisschen auch gegen so manche Aufforderung stellen, die jetzt kommt. Also nicht alle Künstlerinnen und Künstler, die irgendeinen russischen Migrationshintergrund haben, müssen jetzt, finde ich, öffentlich erklären, wie sie zu Putin stehen. Das verlangen wir von anderen Berufsgruppen in unserem Land richtigerweise auch nicht. Und das, finde ich, können wir auch nicht von den Künstlerinnen und Künstlern verlangen. Deshalb nicht, weil unsere Kunstfreiheit das verbietet, ja? Weil unsere, ich sag mal, überhaupt auch Gesetze es verbieten, aber auch, weil wir die Menschen in massive Gefahr bringen und besonders auch die Familien dieser Menschen in massive Gefahr bringen. Das bedeutet nicht, also nicht alle Künstlerinnen und Künstler sind staatskritisch. Das ist ein grundsätzliches Problem. Wir haben die Debatte ja jetzt gerade in diesen Tagen gehabt, wegen dem Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker. Der ist sicherlich nicht staatskritisch gegenüber Putin und dem russischen Regime gewesen, sondern der hat über viele Jahre Propaganda betrieben. Und deswegen ist es richtig, dass dort auch diese Entscheidung getroffen wurde, dass er nun seinen Beruf zumindest in diesem Bereich jetzt erstmal nicht mehr wird ausüben können. Aber das ist die Ausnahme und das ist nicht die Regel, sondern die Regel ist, dass Künstlerinnen und Künstler ihrem Staat gegenüber mit einer gewissen Skepsis gegenüberstehen und wir sie eben auch unterstützen müssen. Und das gilt natürlich besonders für die ukrainischen Künstler jetzt, aber das gilt selbstverständlich auch für die russischen Künstlerinnen und Künstler und besonders für diejenigen, die jetzt in Russland auch auf die Straße gehen, weil die sind wirklich mit dem Tode bedroht. Und das gilt genauso wie für die ukrainischen Künstler. Unsere Solidarität dann auch.
Und jetzt würden sicherlich manche Hörerinnen und Hörer sagen, eigentlich wolltet ihr doch über Corona vor 2 Jahren reden und was das mit der Kulturlandschaft gemacht hat. Ich habe gerade eben gelesen, ein Marktforschungsinstitut hat festgestellt, wir leben in einer albtraumhaften Dauerschleife von Krisen, die sich gegeneinander quasi überwölben. Ja, wie ist das? Wir haben vor 2 Jahren immer gehört, wir brauchen jetzt andere Themen, wir brauchen andere Formen, es muss eine neue Ernsthaftigkeit kommen als sozusagen Idee von Seiten der Künstler. Gleichzeitig ging es um die Frage, wie stützen wir das, was jetzt zerbröckelt an Strukturen, wenn kein Publikum mehr kommen kann? Wie unterstützen wir Menschen, die nicht wissen, wie sie morgen die Miete bezahlen können? Versuchen wir mal eine Bilanz dieser Corona-Zeit. Lässt sich eigentlich schon überblicken, was wir alles verloren haben, was vielleicht aber nur vertagt wurde, vor uns ein Berg von Unaufgeführtem. Gibt es tatsächlich Einrichtungen, die im Bestand gefährdet sind, trotz aller Bemühungen, die wir in den letzten 2 Jahren auch von Seiten der öffentlichen Hand erlebt haben? Olaf Zimmermann, Sie haben sicherlich einen guten Überblick über das, was sehr gefährdet ist und das, was stabil ist.
Na, erstmal muss man sagen, wir sind ja noch mitten in dieser Corona-Pandemie drin und der Kulturbereich ist fundamental davon getroffen worden. Es ist wirklich ein 2-jähriger Horror, der ganz viele betroffen gemacht hat. Die Politik hat viel getan, das will ich auch mal hier deutlich sagen, will ich auch an die Abgeordnete Katrin Butte auch mal deutlich Danke sagen, weil manchmal kommt das immer aus dem Kulturbereich so komisch rüber. Also ohne die ganzen Unterstützungen, die wir aus der Politik erhalten haben, würde es heute im Kulturbereich ganz anders aussehen. Das heißt, ökonomisch gesehen ist vieles über diese 2 Jahre getragen worden. Mit Schmerzen, aber es ist getragen worden. Die künstlerischen Verluste sind, glaube ich, viel, viel größer als letztendlich die ökonomischen Verluste. Und ich bin mir sehr sicher, selbst wenn morgen die Pandemie ganz vorbei wäre, brauchen wir noch mal 15 Jahre, bis wir wieder richtig in einen Tritt gekommen sind. Also das ist echt eine mittelfristige Frage, dass wir aus dieser Krise herauskommen. Aber wie gesagt, wir sind noch gar nicht draußen. Wir hoffen, dass es jetzt wieder im Frühling, Sommer besser wird. Wir wissen nicht, wie es im Herbst wird. Und deswegen ist es gut, dass die Förderprogramme gerade jetzt entschieden wurden, dass sie also verlängert werden und dass sie eben jetzt nicht im März diesen Jahres enden, sondern manche gehen bis Mitte und Ende sogar schon jetzt des nächsten Jahres. Also da ist mit Augenmaß geschaut worden, dass wir einfach diese Krise noch nicht überwunden haben.
Neustadt Kultur ist etwas, wo noch ziemlich lange neu gestartet werden muss und deshalb gibt es ja auch an dieser Stelle noch eine etwas längere Förderung. Lena Krause.
Ich kann mich grundsätzlich Ihnen, Herr Zimmermann, fast in allem anschließen. Ich möchte nur tatsächlich bei der Formulierung, dass die künstlerischen Verluste viel größer sind als die ökonomischen Verluste, leicht widersprechen. Ich glaube, gerade im Bereich der freien Szene können wir heute noch nicht wirklich abschätzen, wie groß die ökonomischen Verluste wirklich sind. Und dort sind sie tatsächlich immens. Und dort sind Verluste zustande gekommen, die auch bis heute und die niemals irgendwie finanziell ausgeglichen werden können. Und wir wissen auch heute noch nicht, zum einen nicht, wie viele freie Organisationen, freie Künstlerinnen und Künstler sich tatsächlich durch die Pandemie gerettet haben oder, sage ich mal, retten werden, weil gerade im Bereich der Künstlerinnen und Künstler, also der Einzelpersonen, findet, glaube ich, ein unbewusster oder eine nicht bemerkbare Abwanderung statt. Also das schleicht sich so gefühlt aus. Ich wurde häufig auch gefragt, als Umfragen erstellt wurden, als es sozusagen Prognoseentwicklungen gab, wurde ich gefragt, wie viele melden denn Insolvenz an oder wie viele gehen denn in die Insolvenz? Und darauf kann ich nur antworten, das weiß ich nicht, weil die Künstlerinnen und Künstler, die ich kenne, die tatsächlich auch den Beruf gewechselt oder verlassen haben, die melden keine Insolvenz in dem Sinne an, die gehen in andere Berufe. Wir können also nicht abschätzen, wirklich abschätzen, was da gerade passiert und wie sich diese Szene entwickelt. Und das hört man ja auch aus dem, sage ich mal, Backstage-Bereich, ein riesiger Fachkräftemangel, der sich jetzt schon abzeichnet und der jetzt schon sozusagen die Arbeit wieder schwierig macht.
Weil wir ja meistens nur immer schauen auf Leute, die auf der Bühne stehen, aber die ganzen Menschen, die im Veranstaltungsmanagement tätig waren, die als Beleuchter, als Tonmenschen unterwegs waren, ja auch in diese Situation hineingekommen sind, und die sind eben selten diejenigen, die sich dann verbeugen können, sodass wir sie auch sehen. Ulrich Kuhn.
Ja, wobei innerhalb der Häuser dieser Fachkräftemangel ja schon lange herrscht, aus anderen Gründen, weil es keinen Nachwuchs gibt, weil sie zu schlecht bezahlt werden oder wie auch immer. Also es ist ein echtes Dilemma, was eigentlich aus einer ganz anderen Quelle kommt. Also es gibt kein Angebot an Fachkräften oder zu wenig. Also ich stimme Ihnen natürlich zu. Also vor allem, was die Abwanderung Einzelner, die 2 Jahre nun keinen Ort hatten und keinen Raum, sichtbar zu werden. Und insofern finde ich auch die existenzielle Problematik, das würde ich ganz nach vorne stellen. Andererseits ist es, glaube ich, wichtig, womit vergleicht man sich? Mir geht es natürlich immer so, dass ich denke, also jetzt ich auch als Intendant eines Theaters, was relativ geschützt war. Also ich wäre sehr vorsichtig mit Klagen. Ich fand, die Politik hat uns extrem geschützt, hier in Berlin mehr als noch als anderswo. Sehr gut begleitet. Die Tatsache, dass wir Institutionen haben, an denen ja immer so rumkritisiert wird, ne, weil sie zur Langsamkeit einladen oder was auch immer, hat den großen Vorteil, dass sie wie ein Instrument sind, was geschützt ist qua Institution. Und unsere Aufgabe ist es, sie in der Tat mit Kunst zu füllen. Und was wir da machen, ist auch unsere Verantwortung. Und wenn wir schlecht sind, sind wir schlecht. Aber wir haben wunderbare Instrumente. Also die 15 Jahre Kunstproblematik, die auf uns zukommt, das würde ich ganz anders sehen. Ich würde eher sagen, die Krise mobilisiert. Die Künste sind immer Reaktion auf krisenhafte Erfahrungen, sowohl im individuellen Bereich, immer, wie auch im gesellschaftlichen. Ich fühle mich überhaupt nicht ermüdet, also schon natürlich durch dieses Krisenmanagement oder wie man das nennen will und immer wieder umplanen und neue Wege suchen. Also das finde ich schon anstrengend, aber auch da würde ich sagen, habe ich keinerlei Grund rumzujammern. Und die Kunst selber, das merke ich ja. Wir haben ja nie aufgehört zu spielen, also wir haben oder zu probieren. Nur wenn es uns untersagt wurde, dann haben wir brav aufgehört für 2 Monate. Dann haben wir wieder geprobt, dann haben wir im Freien gespielt, haben wir digital gearbeitet. Also es gab viele Wege, das sind nur Hilfswege gewesen, aber die wir begangen sind. Und sobald man wieder durfte, waren wir alle wieder da und haben... Auch das finde ich richtig und wichtig, jetzt keine Corona-Programme oder Anti-Corona-Programme gemacht, sondern eher die Kunst sprechen lassen in eine Welt hinein, die Corona-infiziert ist. Und ein Beispiel zum Beispiel, das ist mir so brennend ins Bewusstsein geraten. Wir haben vor Corona ein Stück von Sarah Kane gemacht, Psychose. Und das war damals schon erfolgreich und erzählt im Grunde die Depression einer einzelnen Frau, die kurz vor dem Tod oder vor dem Freitod steht. Also es ist ein nächtlicher Monolog. Und das spielen wir jetzt wieder. Das ist immer voll von jungen Leuten vor allem, wo man denkt, also wenn doch alles so schwierig ist, dann tut man sich das doch jetzt nicht an, auch noch einen schwierigen, also dieses schwierige Teil da anzuhören. Ich habe die These, diese Depression dieser jungen Frau ist im Grunde die Depression einer Gesellschaft, die natürlich durch die Kunst, die da gezeigt wird, sich wiedererkennt, sich nicht so einsam fühlt, Widerstand mobilisiert, auch indem sowas kraftvoll beschrieben wird. Und insofern bin ich, was die Kunst angeht, viel, viel optimistischer oder wie soll man sagen, voll am Arbeiten zusammen mit den Künstlerinnen und Künstlern. Und denke, das ist eigentlich unser Element.
Katrin Budde, jetzt haben Sie erstmal Lob bekommen dafür, dass die Politik, am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker wussten, was auf sie zukommt. Andere haben das vielleicht noch nicht so genau gesehen, aber das ist ja bei vielen kulturpolitischen Themen so. blicken Sie mal nochmal auf diese Zeit zurück und auf vielleicht auch die Rolle von Kulturpolitik, wo Sie auch vielleicht sich neu auch finden mussten und gefunden haben.
Klar ist, dass auch durch öffentliche Hand oder Politik eine solche Situation, wie wir sie in der Pandemie hatten, nicht zu 100% aufgefangen werden kann. Das muss man auch sagen. Also die Erwartung zu sagen, es muss nur genug Geld da sein, dann bleibt alles so, wie es ist, die funktioniert nicht nur im Kulturbereich nicht, die funktioniert auch in anderen Bereichen nicht. Aber in der Kultur deshalb umso weniger, weil nur ganz wenige überhaupt wissen, wie differenziert Kultur ist. Als Kulturmarkt, als Kulturarbeitsmarkt, als Abhängigkeits- oder Nicht-Abhängigkeitsverhältnis zwischen denen, die fest angestellt sind, die kommunal, landesfinanziert sind, bundesfinanziert sind, wo die Möglichkeiten des deutschen Sozialsystems halt gegriffen haben über Kurzarbeit und andere Maßnahmen, die zwar auch etwas davon gespürt haben, aber so wie ich sag mal, der Rest der Gesellschaft es gespürt hat, der abhängig beschäftigt war. Und dem Teil, den Sie beschrieben haben, die freie Kunst- und Kulturszene, die freie Journalistinnen-Szene, das betrifft ja noch viel mehr die Veranstalterinnen, Veranstalter, die hinter der Technik sitzen und stehen. Das war nochmal eine ganz andere Welt. Und da haben wir halt gemerkt, dass das, wo wir immer drüber geredet haben in der Gesellschaft, dass es so viele neue Formen der Arbeitsunabhängigkeit gibt, so viele Einzelpersonen in der Kultur sich ganz besonders in einer besonderen Art und Weise niederschlägt. Und darauf konnte ein deutsches Sozialsystem so schnell auch nicht reagieren. Das war unsere große Problematik im Kulturbereich, zu erklären, dass all das, was gut gemeint war, für Kulturschaffende so nicht funktioniert. Jedenfalls nur für einen Teil funktioniert, der in größeren, kleineren und gut aufgestellten Kulturtankern funktioniert, aber nicht in dem anderen Bereich. Ich glaube auch, dass man das nicht ganz verändern können wird, weil es gibt auch einen Teil von Kulturschaffenden, die halt sagen, ich will so leben. Ich möchte wieder die Chance haben, natürlich auf Engagement, aber ich möchte gar nicht so abhängig beschäftigt sein in einem der großen Kulturinstitutionen, wie das andere sind. Und das ist halt nochmal eine komplett andere Welt auch. Und es hat natürlich gezeigt, dass Dinge, die vorher schon schief waren, dann, wenn bestimmte Branchen halt innerhalb auch des Marktes schlecht bezahlt waren, wie diejenigen, die Elektrik, den Ton und sonst irgendwas gemacht haben, bei den VeranstalterInnen zum Beispiel, jetzt sagen, ich gehe in Handwerksbetrieb, habe ich ein anderes Arbeitsverhältnis, bin ich ordentlich bezahlt, habe regelmäßige Arbeit. Das ist etwas, was Politik zum Beispiel nicht leisten kann. Denn wenn man das mal etwas weiter sieht, die VeranstalterInnen, die hätten auch vorher schon anders bezahlen können. Die haben auch ganz deutlich gesagt, ja, wir sind eigentlich auf einer Welle des Erfolgs geschwommen und wir mussten eigentlich nicht darüber nachdenken, uns zu organisieren und sind mit der Pandemie in ein tiefes Loch gefallen. Auch das gehört ja zum Bereich Kunst und Kultur dazu. Es sind ja nicht nur die kleinen Einzelkämpferinnen, sondern es ist ja auch dieser Bereich an Veranstaltungen, das Management an VeranstalterInnen, die Raum für Kunst und Kultur geben. Das ist in der Kunst und Kultur nochmal ganz besonders, aber wir müssen insgesamt dafür eine Lösung finden. Bauen wir die KSK aus zu einer weiteren Säule, finde ich sehr sympathisch. Künstlersozialkasse, Entschuldigung. Ja, eine Arbeitslosenversicherung quasi für Künstlerinnen und Künstler würde ich sehr sympathisch finden, weil es halt auch innerhalb derjenigen, die so unstetig und unständig beschäftigt sind, nochmal eine besondere Gruppe ist. Werden wir uns mit beschäftigen müssen. Wir werden nicht durch öffentliche Finanzierung quasi eine staatlich geförderte zusätzliche freie Säule freier Kunst- und Kulturmarkt aufbauen können. Ja, trotzdem muss man ganz viele Dinge verändern. Und ja, das ist das. Oder zum Beispiel, ich habe ganz viele auch kleine Projekte erlebt, bei denen ich war, die gesagt haben, das ist total toll, dass wir jetzt ins Netz gehen können. Dafür hätten wir nie vorher die Kraft gehabt, diese Säule aufzubauen und auch über Social Media, über andere Kanäle zu kommunizieren. Das hat uns etwas gebracht. Auch, dass wir die Technik auch als Kleine anschaffen konnten und uns da ausprobieren konnten. Das hat uns geholfen in neue Formen rein. Aber Publikum und Kunst- und Kulturschaffende müssen immer, finde ich, da bin ich Dinosaurier, eher in Präsenz zusammentreffen. Also dieses Netz kann das nicht ersetzen. Das heißt, da gibt es ganz viel, was zu besprechen ist.
Über das Netz, da müssten wir mal eine ganz eigene Veranstaltung machen und die Frage, ob da sich bestimmte Dinge fortsetzen. Also auch diejenigen, die schon bekannt sind, haben es deutlich leichter als Newcomer und Ähnliches. Ich will noch mal auf dieses Corona als ein Marker für Probleme und als Impuls für Veränderung auch kommen. Lena Krause, weil das ja ein ganz wesentliches Element auch ist, zu sagen, wir haben viele Probleme jetzt auf dem Tisch, die hatten wir vorher auch, aber so richtig die Bewegung, da ranzugehen, also die Situation von freien Künstlerinnen und Künstlern, war vorher auch nicht gerade blendend, aber es war nicht immer so ganz einfach, das auch öffentlich zu machen. Ist das jetzt leichter? Ist sozusagen die Botschaft angekommen? Ist sie auch angekommen, weil es neue Allianzen gibt mit, sagen wir mal, festen, institutionalisierten Kultureinrichtungen, die durchlässiger sind?
Ich sage es gerne in verschiedensten Kontexten und Veranstaltungen, dass es schade ist, dass es eine Pandemie brauchte, dass damit diese Aufmerksamkeit und auch dieses Verständnis und dieses, da sagt mal was und da gibt es so den Aha-Effekt, dass der sozusagen auch auf den politischen Entscheidungsebenen ankommt. Also ich finde es wirklich schade, dass es an vielen Stellen, nicht an allen Stellen, sozusagen für so eine breite Wahrnehmung diese so eine Katastrophe quasi brauchte.
Katrin Butte will sofort intervenieren.
Das tut mir leid. Ich würde das anders formulieren. Wir haben ein gesellschaftliches Verständnis bekommen. Ein politisches Verständnis gab es. Aber so wie beim Thema zum Beispiel Mindestlohn, wo wir 10, 15, 20 Jahre gebraucht haben, um diese Akzeptanz in der Gesellschaft, in der Breite für Mehrheitsentscheidungen auch durchzusetzen, dass das kommt, diese starke Sichtbarkeit und diese starke Akzeptanz in der Gesellschaft, die man für große Veränderungen auch braucht, die, da gebe ich Ihnen recht, es ist schade, dass es dafür eine Pandemie brauchte, aber es hat offensichtlich auch eine große Mehrheit in der Gesellschaft gemerkt, wie wichtig Kunst und Kultur ist und dass man das nicht immer nur also genießen kann, sondern dass man dafür auch etwas zurückgeben muss.
Lena Krause hat vorhin gerade so angefangen zu sagen, es brauchte eine Pandemie damit.
Wir sind ja in den Verbänden und Netzwerken, wo ich arbeite, sagen wir dann, okay, wir packen die Situation jetzt beim Schopfe und arbeiten damit, was wir haben. Und es hat sich ja im politischen Kontext jetzt auch sehr konkret niedergeschlagen, das Problembewusstsein und dass es Lösungswege braucht. Also im neuen Koalitionsvertrag steht ja ganz deutlich drin, dass die soziale Lage von Selbstständigen, von Kunst- und Kulturschaffenden verbessert werden muss. Es steht auch deutlich drin, dass die freie Szene in ihren Strukturen gestärkt werden muss. Also da ist viel passiert und da haben wir jetzt auch viel Hoffnung, dass das die Punkte sind, an denen wir weiterarbeiten können. Es bleibt aber weiterhin trotzdem so, dass die Situationen oder all die Problemfelder, die in der Pandemie jetzt sehr deutlich an die Oberfläche gespült wurden und wie so ein Ölfleck irgendwie auch nicht weggehen wollen, so ohne weiteres wieder, dass die natürlich Jahre und Jahrzehnte lang in der freien Szene vorher eben wirklich auch schon so waren. Die schwierige Einkommenssituation von selbstständigen Künstlerinnen und Künstlern, das ist nicht durch Corona erst noch so geworden. Das wird durch Corona eigentlich sogar noch schlimmer. Das ist das nächste Problem. Das hatten wir vorher schon. Die sehr schwierige Frage der sozialen Absicherung von Selbstständigen, die ab und an in abhängiger Beschäftigung sind und dann wieder nicht. Und wie funktioniert das mit der Künstlersozialkasse? Das war alles auch vorher schon so. Und die große Herausforderung ist jetzt halt, wie wir möglichst zügig dafür gute Modelle oder Lösungswege finden, um halt etwas aufzuarbeiten, was schon echt seit vielen, vielen, vielen Jahren im Argen liegt.
Bevor Herr Kuhn jetzt darüber reden kann, dass sozusagen auch in einem, ich habe ihn vorhin großen Tanker wie dem Deutschen Theater benannt, eben auch eine ganze Menge an Veränderungen stattgefunden haben und stattfinden müssen, würde ich aber gerne Olaf Zimmermann, der ja nun alle vertreten muss als Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, fragen, ist es tatsächlich so, dass wir durch Corona etwas verschärft erleben, dass nämlich quasi eine Zweiklassengesellschaft bei den Kulturbetreibenden stattfindet?
Ich glaube erstmal, dass wirklich diese Pandemie ganz vieles offengelegt hat. Aber was eben nicht durch die Pandemie ursächlich ausgelöst wurde, sondern was es schon vorher gab und was durch die Pandemie noch einmal verstärkt wurde. Und dann haben wir es aber auch alle gesehen. Und deswegen ist es gut und richtig so, dass man ja jetzt versucht, auch gegenzusteuern und dass besonders die soziale und wirtschaftliche Situation der Künstlerinnen und Künstler positiv verändert werden soll. Aber, um das auch gleich zu sagen, ich hoffe, dass nicht nur die Politik daraus lernt, sondern ich hoffe, dass auch die Künstlerinnen und Künstler daraus lernen, weil das gehört nämlich zum Teil der Wahrheit auch dazu. Ich verstehe nicht, warum zum Beispiel in der freien Szene so oft nicht die Chance genutzt wird, dass die freien Ensembles auch ihre Mitglieder anstellen. Auch das gehört dazu, in dem Moment, wo man dann auch Leute anstellt und in einer solchen Krise ist, wie wir sie jetzt erlebt haben, dann könnte man genauso wie Herr Kuhn Leute mit Kurzarbeit quasi über Wasser halten könnte auch in diesem Bereich.
Entschuldigen Sie, Herr Kuhn, ich muss hier einmal rein, weil da ist eine Aussage gefallen, auch die möchte ich nicht so stehen lassen. Es ist natürlich ein Weg, dass wir überlegen könnten, welche aktuell solo-selbstständig oder selbstständig stattfindenden Beschäftigungen, Auftraggeber, Auftragnehmerverhältnisse kann man in eine Festanstellung überführen. Aber auch da möchte ich betonen, ein Großteil, und bei unseren Ensembles, wir uns Mitglied sind, bin ich mir sicher, es sind 99% der Musikerinnen und Musiker, die wollen nicht in die Festanstellung, weil sie nur in der Selbstständigkeit die künstlerische Freiheit haben, die organisatorische Freiheit.
Aber da gibt es halt kein Kurzarbeitergeld, so. Das ist das Problem.
Ja, aber dann sollten wir uns doch die Frage stellen, wie können wir vielleicht auch das soziale Sicherungssystem ändern? Weil dann bin ich halt auch mal neugierig zu sehen, was macht die bildende Künstlerin oder die Komponistin. Da gibt es kein Pendant der Festanstellung.
Ulrich Kuhn, was hat sich denn durch diese 2 Jahre im Alltag im deutschen Theater verändert?
Also da geben Sie mir die Gelegenheit, doch auch meine abweichende Meinung zu dieser Haltung. Eigentlich war alles ganz furchtbar. Dann kam die Pandemie und dann haben wir es endlich erkannt. Ich nehme es anders wahr. Ich finde gerade im Verhältnis freie Szene, Verbände oder auch Institutionen, das betrachte ich auch als eine Lebensaufgabe von mir, übrigens auch im Bühnenverein, das durchlässiger zu kriegen, das solidarischer zu kriegen. Ein Viertel unserer Künstler kommen aus der freien Szene, sind freie Künstler. Wir haben in der Pandemie die weiter bezahlt. Wir haben die Verantwortung, die wir da, also für die vereinbarten und auch geplanten Vorstellungen, das habe ich auch im Bühnenverein vertreten und mit anderen zusammen durchgesetzt, dass die Solidarität dann auch mal was kostet. Ich fand, wir waren in vielerlei Hinsicht eher gut aufgestellt. Die öffentliche Hand war relativ stabil. Und immer wenn die öffentliche Hand genügend Geld hat, dann kann sie natürlich auch die Kultur absichern. Und dann brach es ein wie eine Katastrophe, die plötzlich was offengelegt hat, dass natürlich, wenn man frei sein will, man auch einen Risikobereich betritt. Ich verstehe das schon. Für mich begann eine Katastrophe eigentlich aus heiterem Himmel. Jetzt kann man sagen, naja, der sitzt da in seinem deutschen Theater und dem geht's gut. So ist es ja nicht. Also ich habe genau diese Probleme bearbeitet, auch im Bühnenverein. Für mich war übrigens die Katastrophe MeToo. Und da haben wir draus gelernt. Da haben wir was nicht gesehen und dann was kapiert und dann was dagegen getan. Was sich so im Alltag verändert, es ist nicht so, dass der Mensch eine Katastrophe erlebt und plötzlich wird er ganz anders. Die einen ändern sich, andere schnappen wieder zurück. Manchmal ist auch die Pause insofern heilsam, als man seine Bedürfnisse sortiert. Was ich im Moment erlebe, ist, dass Menschen, die ein Jahr lang nicht ins Theater oder in die Oper, Konzerte konnten, auch in die Fußballstadien und so weiter, also die diese analogen Dinge nicht hatten, die drängen zurück. Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Ich erlebe unsere Theaterabende extrem intensiv. Also das Bedürfnis ist riesig, die städtische Gesellschaft, dass sie sich spürt. Was jetzt so unser System angeht, da war interessant, so im Freien zu spielen, einfacher zu spielen, direkter zu spielen. Also wir haben natürlich auch was gelernt. Oder diese digitale Welt, die wir vorher ja auch schon kannten, mehr zu bespielen, da auch was dazu zu lernen. Man hätte natürlich auf diese ganze Krise strategisch reagieren können. Dann hätten wir gesagt, so, wir machen jetzt nur noch 2-Personen-Stücke oder nur noch Abstandsstücke oder 1-Personen-Stücke. Oder wir machen gar nichts mehr mit Jugendlichen. Wir haben mit den Jugendlichen, gerade weil die in so einer schwierigen Phase sind, weitergearbeitet. Aber natürlich, da haben wir zig Corona-Fälle. Das muss man dann auch immer vertreten. Ich bin so glücklich, dass wir auch die Dinge weitergemacht haben und auch die großen Stücke bei allem Scheitern, weil das so ein Widerstand ist und weil wir auch den Jugendlichen dann sagen konnten, wir ziehen das durch mit euch. Weil das weiß jeder, welche psychischen Schäden, Vereinsamung da entstanden sind. Im Alltag war das nicht einfach zu behaupten, muss ich sagen, weil natürlich die Mitarbeiterinnen auch sagen, ja, kann er das jetzt nicht ein bisschen runterdimmen und so weiter. ich stehe da voll dazu und bin glücklich, dass ich es gemacht habe. Aber wir sind natürlich total durch den Wind und wir erleben natürlich auch, dass wir dauernd Stücke absagen müssen. Interessanterweise geht das Publikum da sehr verständnisvoll damit um. Mit Änderungen gehen sie in was anderes rein. Also das ist auch was, was man gelernt hat. Es muss nicht alles am Abend so sein, wie es vor 3 Tagen angekündigt wurde. Das ist eigentlich eine gute Entwicklung. Wir sind ein bisschen südländischer geworden.
Naja, du musst mal dazu sagen, das Deutsche Theater hat so ein großes Repertoire, das kann dann schon umplanen. Wenn ich eine kleine Produktionsgesellschaft habe, die ein Stück hat, dann wird es natürlich schwer. Was wir gar nicht besprochen haben, was eigentlich auch nochmal ein großes Thema wäre für eine eigene Veranstaltung, Katrin Budde, Sie sind Bundestagsabgeordnete für den Südharz und wenn ich das richtig sehe, gehört in Ihren Wahlkreis auch Merseburg dazu und Eisleben, die Lutherstadt. Nun werden sicherlich Menschen sagen, ja, es gibt so bestimmte Debatten, die finden in den Metropolen statt, da gibt es ja auch immer viel von allem. Haben Sie denn gemerkt, dass all das, was sich durch Corona, auch durch die Unterstützung dann doch erhalten hat, dass das auch in den sogenannten ländlichen Räumen angekommen ist?
Die sind ja nicht nur so genannt ländlich, sondern die sind wirklich ländlich.
Na gut, da sind Städte wie Köthen dabei.
Und Mittelstädte dabei, das ist richtig. Also ja, man muss sagen, die doch dünnere Infrastruktur im Bereich der freien Kunst- und Kulturszene in ländlicheren Regionen, auch in kleineren und Mittelstädten, die hat vielleicht auf der einen Seite dazu geführt, dass es nicht so hart durchgeschlagen hat, was die Anzahl der Menschen angeht, aber das hat natürlich dazu geführt, dass das, was noch da war, in Schwierigkeiten gekommen ist. Wobei wir also auch kommunal und landesfinanziert durchaus Strukturen in den ländlichen Gebieten haben, die genauso auf einer anderen Ebene wie Ihr Haus, aber doch auch weitergearbeitet haben, das muss man auch sagen. Gab auch vieles, was sich umgesetzt hat und auf die Angebote von Neustadt Kultur und auch zum Beispiel das Thema, dass bestimmte Dinge, Museen in das Netz gegangen sind und auch andere kleinere Musikschulen damit gearbeitet haben. Bei uns ist es in den ländlichen Räumen eher so, dass also die Auftrittsmöglichkeiten gefehlt haben, weil ja sehr viel durch kleine Auftritte bei Heimatfesten oder Ähnlichem mitfinanziert wird. Also das ist nochmal eine ganz andere Art von Kategorie, die da durchgeschlagen hat, die aber auch dazu geführt hat, dass es halt weniger gab. Alles, was in den Metropolen ist, gibt es im ländlichen Raum auch. Ein bisschen anders, aber für die einzelnen Menschen im Ergebnis genauso. Bloß, dass es, was die Kulturschaffenden selber angeht, weniger Menschen betrifft und dass das Thema, wie teuer ist der Sprit und wie komme ich zu meinem Arbeitsplatz und kann ich das noch von meinem Gehalt bezahlen, ich glaube, eine sehr viel dominierendere Kategorie bei dem Thema Pandemie war als das Thema Kunst und Kultur.
Zum Schluss ganz kurz gefragt an die 3, die nicht im Deutschen Bundestag sitzen, haben Sie Vertrauen, dass wir auch weiterhin diese Finanzierungen, die wir jetzt auch angestoßen haben durch Corona, aufrechterhalten können, wo doch das Geld an anderer Stelle im Moment mit großen Händen ausgegeben werden muss? Olaf Zimmermann?
Das ist keine Frage des Vertrauens, das ist eine Frage der Grundrechenarten, würde ich sagen. Also wenn ich das sehe, was diese Pandemie gekostet hat und noch kostet, wenn ich sehe, was jetzt dieser Krieg kostet, das sind Milliardenausgaben, die jetzt dazukommen, dann muss ich jetzt kein großer Blick in die Zukunft wagen. Das heißt, wir werden Probleme bei der Kulturfinanzierung bekommen. Wir haben jetzt schon den Finanzminister gehört, der zwar noch nicht von Kultur gesprochen hat, aber der gesagt hat, dass im Sozialbereich natürlich gespart werden muss, wenn alle diese Ausgaben erbracht werden müssen. Und deswegen, glaube ich, werden die nächsten Jahre für den Kulturbereich auch harte Jahre werden. Das heißt, also ich glaube, wir müssen wirklich darum kämpfen, wir müssen unsere Reihen schließen, dass wir nicht nach diesen Krisen dann in eine neue Krise hineinkommen und dann in ein großes Loch hineinfallen. Aber, und das wäre ja dann auch meine Hoffnung oder so ein bisschen mein Resümee, was wirklich passiert ist in dieser wirklich beschissenen Pandemie, aber das ist das Gute, dass wir alle enger zusammengerückt sind und dass Leute jetzt miteinander arbeiten, die früher nie miteinander gearbeitet haben. Und deswegen hoffe ich, dass wir diese neue Stärke dann nutzen können, um zu erreichen, dass bei uns nicht über Gebühr eingespart wird.
wir haben ja alle nicht die Glaskugel und nicht die Macht, um da irgendwie uns die Zukunft zu bauen und zu backen, wie wir sie gerne haben möchten. Das, was Herr Zimmermann beschrieben hat, ist, das sehe ich auch, das ist das, was auf uns zukommt und wo wir halt kämpfen müssen für die Kulturhaushalte und was es nicht sonst noch alles gibt. Ich als Person, die ja eben auch mit der Allianz und mit anderen Netzwerken ständig Netzwerke baut, weil ich ganz fest daran glaube, dass wir es nur in Netzwerken schaffen und vor allem auch nur in Netzwerken, die übergreifend sind, also Netzwerke, die freie Szene und die institutionalisierte Szene zusammenbringen. Da habe ich doch auch in der Pandemie, sage ich mal, Mut geschöpft, dass wir da uns auch besser aufgestellt haben.
Ich sehe es mit dem Schulterschluss genauso wie Sie. Übrigens auch unter Intendantinnen und Intendanten, die haben auch in den, und übrigens auch mit der Politik, mit den Trägern. Wir haben eine permanente Kommunikation, ja, eine intensivere. Wir haben in den letzten 2 Jahren erlebt, am Anfang der Pandemie war so die Gefahr, dass die Kultur gar nicht vorhanden ist im Denken. Das hat sich verändert. Also dadurch, dass wir alle uns gewehrt haben, aber dass auch die Öffentlichkeit, dass die Medien geholfen haben. Ich würde sagen, jetzt nach zwei Dritteln der Zeit oder 3/4 ist ein ganz anderes Bewusstsein für die Kunst und Kultur und das vorhanden, als das am Anfang war. Da wurden wir subsumiert, da mit der Minigolfanlage und so weiter, merkwürdigste Verbindungen. Was nun die Finanzierung angeht, ich habe keine Zeit erlebt, wo man das Geld hinterhergetragen bekommen hat. Es war immer ein Kampf. Das muss man auch wissen. Im Moment erleben wir es übrigens besonders deutlich, was wir ja schon seit längerem sagen, was für ein Glück die Demokratie ist. Und da ja die Kunst ungern über Glück redet, sondern lieber über Unglück, das ist ja klar, das ist ja ihre Quelle. Trotzdem darf man das mal sagen. Und obwohl wir denken, ja, die Politik hat ein Gefühl für die Wichtigkeit von Kunst, ist es unsere Aufgabe, unsere Wichtigkeit immer wieder erkennbar werden zu lassen, zu kämpfen, uns nicht zu fein zu sein, dafür zu kämpfen, mit fairen Mitteln und zu sagen, wir leisten das und das in dieser Gesellschaft, dass sie überhaupt Lust hat, über sich selber nachzudenken.
Als ich vor der Aufzeichnung dieses Gesprächs nochmal auf die Online-Seite des Deutschen Bundestages gegangen bin, da fand ich beim Kulturausschuss, derzeit liegen keine Termine vor. Aber ich denke, Katrin Budde, das heißt nicht, dass die 19 Mitglieder ihre parlamentarische Arbeit derzeit ruhen lassen.
Zunächst steht da nur derzeit keine Termine, weil es gerade keine Ausschusssitzung gibt.
Das ist richtig.
Das ist das Rätsels Lösung. Aber es hat ja Ausschusssitzungen gegeben. Und da haben wir uns nicht nur mit den Ideen von Claudia Roth, was sie als neue Kulturstaatsministerin sich vorstellt, auseinandergesetzt, sondern das Thema Pandemie war schon auf einer Sitzung das zentrale Thema. Und das nächste ist natürlich, sind die Haushalte 22 und 23. Natürlich wird man Neustadt Kultur nicht auf der Höhe halten können in 5 oder 10 Jahren weiter. Aber wir wollen schon, dass das auf einer anständigen Höhe und auch höher als vor der Pandemie bleibt. Das ist eine der großen Aufgaben. Und dann haben wir aber natürlich darüber hinaus auch noch so Aufgaben wie Plenum der Kulturen, was im Koalitionsvertrag steht, das große Thema Kultur ins Grundgesetz, stärker verankern im Grundgesetz und, das sage ich immer dazu, dann auch in die Kommunalverfassungen. Das ist das Entscheidende. Also nur Kultur ins Grundgesetz wird uns nicht helfen.
Danke, sage ich Lena Krause, Freie Ensembles und Orchester in Deutschland und Allianz der Freien Künste. Ulrich Kuhn, Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Ich sage das so dazu, weil in München gibt es auch ein deutsches Theater. Das macht aber ein ganz anderes Programm. Katrin Budde, die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien und nicht zuletzt Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Ich danke allen, die uns zugehört haben, für die Aufmerksamkeit.
Inforadio Podcast.